Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, heute starten wir mit unserer letzten Reihe vor der Sommerpause. Sie hat den Titel Ich und Er. Ich sind verschiedene Leute, die wir eingeladen haben, die von ihrem Leben erzählen, mit ihrem Leben mit Gott, mit ihm. Und heute ist Klaus John da. Darf mal nach vorne kommen. Er ist der Urwalddoktor und wird uns etwas aus seinem Leben erzählen. Hallo, schön, dass du da bist. Und ja, erzähl doch jetzt erstmal kurz was von dir, wer du bist und was wir vielleicht einfach über dich wissen sollten, was Gutes von dir zu wissen.
Ja, ich komme aus Wiesbaden, bin dort zur Welt gekommen, vor 50 Jahren. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben 3 Kinder, leben nicht im Urwald, sondern in den Bergen hoch oben, aber natürlich auch durchaus abenteuerlich und exotisch.
Was machst du beruflich?
Ich bin Arzt, aber im Augenblick eher Manager. Wir haben das Krankenhaus gebaut, betreiben es und erreichen sehr viele Menschen, nicht nur in Peru, sondern auch in anderen Ländern.
Okay, du bist also mit einem Projekt in Peru. Wie kamst du nach Peru und warum eigentlich Peru und nicht irgendein anderes Land? Gibt es da irgendwie eine Beziehung, eine Bedeutung?
Ich zeige Ihnen doch gleich noch ein paar Bilder. Wir sind dorthin gereist als Rucksacktouristen vor 20 Jahren, hatten aber immer die Idee, als Lebenswerk oder als Lebensprojekt in der dritten Welt etwas zu bewegen, als Ärzte und überzeugte Christen. Und das ist eine Idee, die uns schon seit 30 Jahren beschäftigt. Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, in die City Church nach Würzburg zu kommen. War gar nicht so weit, 1,5 Stunden, das ging recht fix auf der Autobahn. Aber ich lebe eigentlich doch weit weg, und zwar in Peru, und einige Bilder werden das erzählen. Meine Frau und ich habe es angedeutet, sind vor 20 Jahren dorthin als Rucksacktouristen, waren 3 Monate unterwegs. Damals, wie man sieht, gab es noch Schwarz-Weiß-Fotografie. Wir haben die Bergwelt bestaunt. Der Salkantay schafft es auf über 6000 Meter. Dort leben die Zwergkamele, die Lamas, Alpakas, Vikunyas. Und natürlich haben wir auch das Markenzeichen der alten Inkas besucht, Machu Picchu, eines der 7 neuen Weltwunder dieser Erde. Die Inka-Kultur hatte 300 Jahre Bestand, bis dann 1535 die Spanier unter Führung Francisco Pizarros das Reich ja relativ bald, innerhalb von kürzester Zeit, erobert haben. Die Nachfahren der Inkas, die Quechua-Indianer, etwa 10 bis 12 Millionen leben in Peru, aber es gibt auch Quechuas in anderen Ländern, leben am Rande der Gesellschaft, meist in Häusern dieser Art, ohne Strom, Wasser, ohne Licht, ohne Fensterscheiben. Ein Arbeiter auf dem Lande für harte Knochenarbeit verdient 3 bis 4 Dollar am Tag. Das Bild stammt aus Kurawasi, dort wo ich auch lebe. Viele Patienten im Hochland haben überhaupt keinen Zugang zu einer medizinischen Behandlung. Hier eine Patientin mit einem großen Tumor an der Fußsohle. Warum hat sie eigentlich so lange gewartet, bevor sie einen Arzt aufgesucht hat? Ein Gesundheitszentrum, die Türen verschlossen, es gibt keine Medikamente. Also Grund genug für uns zu sagen, wir sind doch Ärzte. Wir kommen einmal zurück in diese Bergwelt, um für diese Menschen ein modernes Krankenhaus aufzubauen. Kennengelernt vor 33 Jahren, 11. Klasse, wir waren 17 und es dauerte gar nicht lange. Wir stellten fest, wir haben beide die gleiche Lebensperspektive, wollen nach dem Abi Medizin studieren, in der dritten Welt etwas bewegen als Ärzte. Wir haben dann geheiratet, einige Jahre später. Im Rahmen der Ausbildung zum Facharzt waren wir 2,5 Jahre in Großbritannien, 2 Jahre an der Yale-Universität, Südafrika, 2 Jahre Deutschland, sind ausgereist 1998 nach Ecuador, um an diesem Missionsspital am Osthang der Anden zu arbeiten, 5 Jahre lang. Meine Frau in den Sprechstunden als Kinderärztin und ich war dort als Chirurg tätig. Naja, ich habe den Magen rausgenommen und die Gallenblase, die Babys beim Kaiserschnitt, die Prostata. Ich habe so ziemlich alles rausgeholt, was drinsteckte, kann man sagen. Unsere Kinder, die Natalie in Bildmitte, in Südafrika zur Welt gekommen, Afrikanerin, Dominik rechts in Oranienburg, Europäer, und der Florian da links, Ecuador, Lateinamerikaner. 3 Kinder, 3 Kontinente. Wir haben niemals den Traum aus den Augen verloren, als Lebensprojekt ein Spital aufzubauen, fingen an mit einem Projektentwurf. Im Januar 2002 hat uns 6 Monate beschäftigt, führte zur Vereinsgründung im Thüringer Wald, August 2002. Wir waren 10 Leute zusammen, haben Statuten ausgearbeitet. Wir sind Christen aus einem sehr weiten Hintergrund. Es geht uns um einen Glauben, der sich nicht den Worten erschöpft. Unser Zeichen, ein leeres Grab in Jerusalem, Hoffnung auf ein real existierendes, ewiges Leben. Unsere Webseite, verfügbar in 3 Sprachen, wird jeden Tag auf Deutsch aktualisiert. Es sind meist um die 600 Leute, die sich da bis nachts um 2 einklicken. Auf der Suche nach einem Standort wurden wir fündig im Armenhaus des Landes, Apurimak. Dort kommen auf 10.000 Menschen nur 3 bis 4 Ärzte. In Deutschland sind es 33. Im Januar 2003 kam ich zum ersten Mal in die Welthauptstadt des Anis, Kurawasi. Anisfelder im Vordergrund, eine bettelarme Region. Wir haben von der katholischen Kirche ein großes Grundstück erworben, 35.000 Quadratmeter groß, 6 Anisfelder. Und hier verläuft die Panamericana, die Cusco mit Lima verbindet, etwa 1.000 Kilometer entfernt. Wir sind also strategisch gut positioniert. Ein Treffen mit dem Gesundheitsminister damals, Dr. Carbone Campo Verde. Links daneben ein ganz wichtiger Mann für uns, Dr. Francisco Contreras. Er war mal der Präsident der Augenärzte Perus, unser Kontaktmann. Und neben mir, rechter Hand, steht der Direktor des Evangelischen Kirchenrates, Dr. Arroyo. Haben ein Abkommen ausgearbeitet, uns verpflichtet, alle Peruaner zu behandeln im Rahmen unserer Möglichkeiten, unabhängig von Rasse, Kultur und Weltanschauung. Und jetzt im April 2003 beginnt das Abenteuer von Diospisian. Wir unterschreiben einen Planungsvertrag mit einer Baugesellschaft, vertreten durch Chad Johnson, ein US-Amerikaner, links im Bild Olaf Böttger, der Vorsitzende unseres Vereines. Und die Idee war, dass diese Firma die Planungsarbeiten macht, sagen wir 7.000 Seiten an Berechnungen für ein modernes Krankenhaus, Kostenpunkt $60.000 Planungsarbeiten. Aber am Tag der Unterschrift hatten wir kein Geld auf dem Konto. Nur eine Überzeugung, dass im Vertrauen auf Gott das Unmögliche möglich ist, wenn es dem Willen Gottes entspricht. Ein Jahr später hatten wir bezahlt, überwiesen, die Pläne lagen digital vor, auch als Hardcopy, stapelweise auf dem Schreibtisch. Dieses Krankenhaus wollten wir irgendwann einmal errichten, ausgestattet mit 12 Sprechzimmern, Wartesaal, Auditorium, da passen 300 Leute rein auf 2 Ebenen, Apotheke, Labor, Röntgen. Wir sagten, hoffentlich mit einem Computertomographen, es gibt dort kein Krankenhaus in der Region, das ein CT hätte, Notaufnahme, 7 Betten, 4 OPs, Intensivstation, Entbindungsräume, Zahnarztraum, ein Bereich für Magen, Dickdarmspiegelung, 60 Betten und so weiter. Ein komplettes Krankenhaus, vergleichbar mit einem deutschen Kreiskrankenhaus. Sieht wunderschön aus. Im Computer digital erstellt. Aber die Sache hatte einen Haken. Wir hatten überhaupt kein Geld. Und dann sind wir als Familie übergesiedelt nach Peru, Oktober 2003. Und als wir unser Lehmhaus dort bezogen, waren wir diesen Tag die einzige weiße Familie unter 30.000 Quechua-Indianern und Mestizos, Mischlinge. Wir haben das Dach ausgetauscht, es hat dort kräftig reingeregnet, eine moderne Küche eingerichtet und wir lebten am Tag auf einer Baustelle, schliefen nachts auf den Matratzen am Boden. Jedes Jahr im November feiert Kurawasi den Festtag der Santa Catalina. Tausende kommen in die Stadt, sie wollen mitfeiern. Und wegen dem Fest 2003 hatten sich diese Jungs und Mädchen, Indianerkinder, verkleidet als Ärzte und als Krankenschwestern. Und wir sagen, wäre es nicht toll, wenn diese Jungs und Mädchen eines Tages wirklich als Ärzte und als Krankenschwester am Spital mitarbeiten könnten? Aber natürlich muss das Krankenhaus erst einmal gebaut werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Kostenpunkt $4 Millionen, um Mauern hochzuziehen. Die Ausstattung etwas teurer, 6 Millionen, 10 Millionen insgesamt. Suchen 1.000 Unterstützer, die bereit sind, das Ding zu stemmen, langfristig zu betreiben. Aber richtig knackerhart kommt es erst jetzt. Wir suchen 35 Professionals, Ärzte, Krankenschwester, Handwerker, Verwaltungsleute, die bereit sein müssen, England, Österreich, Deutschland, USA auszusteigen. Stichwort Karriereknicks. Die müssen dahin ziehen, mit ihren Kindern in Lehmhäusern leben, jahrelang mitarbeiten, ohne vom Krankenhaus ein Gehalt zu beziehen. Wir suchen also 35 Leute, die genauso verrückt sein sollten wie wir auch. Wir kommen nach Deutschland, Januar 2004, wir erzählen diese Geschichte, diesen Traum, diese Vision. Die Leute sagen, tolle Fotos aus Peru, aber wir machen hier gerade in Deutschland eine Wirtschaftskrise durch. 10% sind arbeitslos, die Leute haben Angst um ihre Jobs. Die Stimmung war mies 2004. Und da kommt ihr des Weges mit tollen Fotos und wollt am Wegrand Millionen abgreifen. Bleibt doch mal auf dem Teppich. Da haben wir gesagt, ihr habt recht, es geht nicht. Es sei denn, dass Gott das will, dann ist alles möglich. Mittlerweile haben wir knapp 1400 Vorträge gehalten in 13 Ländern dieser Erde, die meisten knapp 800 in Deutschland. Jeder rote Punkt da ist eine Stadt in Deutschland, die wir einmal, zehnmal, 15-mal besucht haben. Rund 250.000 Kilometer auf bundesdeutschen Autobahnen. Wir sprechen bei den Protestanten, bei den Katholiken, Rotary Clubs, Lion Clubs, Kiwanis Clubs, an den Universitäten. Jetzt machen Schulklassen mobil. Sie basteln für das Krankenhaus. Die Pfadfinder sind auf den Plan gerufen, mit Lörrach seit 6 Jahren regelmäßig. Ältere Herrschaften in der Fußgängerzone, sie sammeln für ein Krankenhaus in Peru. So ging's los, 2004, Januar bis Juni, wir waren immer unterwegs, meine Frau und ich. Wir haben Vorträge gehalten, Briefe geschrieben, aber in 6 Monaten kamen nur 251 Spenden rein, 17 Leute im Januar, 25 Februar, 40, 35, 70, 80. Das ist toll, wenn man eine Spende bekommt, aber ganz ehrlich, man kann damit kein Krankenhaus bauen, das 10 Millionen kostet. Und nach 6 Monaten waren wir gescheitert. Jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Wir hatten die innere Gewissheit, Gott wird das segnen, wir machen weiter. Wir haben weitergemacht, es wurden 1500 Spenden. Und in den Jahren danach ging es nach oben, 4, 6, 8, 9. Mittlerweile 45.000 Einzelspenden haben wir bekommen von Hausfrauen, Schülern, Studenten, Katholiken, Protestanten, viele Atheisten, weil in Deutschland viele Atheisten leben. Die Presse hat geholfen, über 240 Reportagen in der Presse, Artikel. Eigentlich überall waren wir schon untergebracht. Einmal sehr schöne Doppelseite in DB Mobil der Deutschen Bahn mit 1 Million Lesern. Und aktuell in diesem Jahr zu Ostern 46 Tageszeitungen auf Seite 2. Ein Artikel von oben bis unten, da war die Rede vom Hospital der Hoffnung. Im Fernsehen gelegentlich auch. Es haben nach unserer Datenbank in Deutschland immerhin 20 Millionen Menschen irgendwann einmal und irgendwie davon Notiz bekommen. Ich konnte 200 Firmen besuchen, 180 haben geholfen bei der Ausstattung. 2004 2 Brutkästen, Neugeräte, 25.000 Dollar für die Neugeborenen. Frau Storz ist die Besitzerin der Firma Karl Storz, Weltmarktführer für Geräte der laparoskopischen Chirurgie, 120.000 Dollar an Equipment. Und die Konkurrenz, die Shirleys, taten natürlich das Gleiche. Lastwagen aus dem Ruhrgebiet kamen durch den Zoll mit Hilfe des katholischen Bischofssaaler Ribera, Schmitz und Söhne, 4 neue OP-Tische, Patiententransport und Möbel, das ist die Spende von Schmitz und Söhne. Hier sitzt keine geringere als Frau Claudia Träger, Gattin des Konzernchefs und Inhabers des Trägerkonzerns. Er hat alle Aktienanteile. Und sie kommt nach Kurawasi, bringt 8 Mitarbeiter mit, um diese Spende zu bereichen. In der ersten Reihe stehen schon mal 4 nagelneue Narkosegeräte, das Fernsehen dabei und meine Frau und ich, wir sagen Dankeschön. Das hätten sie auch gesagt, Dankeschön. Eine historische Spende, die Träger in 150 Jahren Geschichte in dieser Form noch nie getätigt hat. Und Siemens hat zum ersten Mal in seiner Geschichte ein CT gespendet für ein Krankenhaus in Lateinamerika. Eigentlich wollte der Chef, der Oberchef, das nicht machen, aber der Chef der Kommunikationsabteilung, der hat das irgendwie da so durchgesetzt. Auf eine mysteriöse Art und Weise. Wurde dann publiziert in der Zeitschrift Siemens Welt an 450.000 Mitarbeiter. Unsere besten Freunde, das sind Hausfrauen, Schüler, Studenten, das sind Christen und Nichtchristen, die diese Arbeit unterstützen durch regelmäßige Geldspenden, meist per Banküberweisung. Da ist eine Menge zusammengekommen an Gerätschaften, an Geldspenden, plus dieser Geldbetrag schließt noch gar nicht mal ein, die kostenlosen Transporte und die Preisnachlässe bei der Bauphase, Materialien. Etwa 14 Millionen sind insgesamt für dieses Glaubenswerk zusammengekommen. Am 24. Mai 2005 haben wir in der Mitte von nirgendwo auf einem Maniesfeld das Bauschild hochgewuchtet. Es sollte losgehen, ohne garantiertes Budget, als Glaubenswerk. Und wir sagten, naja, vielleicht können wir das Krankenhaus bis Ende April 2007 einweihen. Aber wir hatten nach 18 Monaten, hatten wir 600.000 Dollar gesammelt. Das ist schön, das ist viel, aber das Krankenhaus sollte 10 Millionen kosten. Wir arbeiten ohne Bill Gates, ohne die Aldi-Brüder und ohne die deutsche Regierung. Der deutsche Botschafter reiste an aus Lima, um diesen symbolischen ersten Spatenstich zu vollziehen. Im Juni 2005 rollten die Baumaschinen, wir mussten ein Plateau dort anlegen, 400.000 Kubikmeter Erde bewegen. Das hat 6 Monate gedauert, haben 10.000 Zementsäcke verbraten für Bodenplatten, Gebäudekomplexe. Das Krankenhaus, die Hospiziane, wurde in der Tat eines der modernsten Krankenhäuser in ganz Peru. Da wollen wir später einmal pro Jahr bis zu 100.000 Patienten, arme Patienten, behandeln. Mit Respekt und Liebe, eine supermoderne Medizin, daneben ein Amphitheater für besondere Anlässe. Wir leben dort als Familie in Curahuasi. Manchmal klopft es an der Tür alle 10 Minuten. Die Menschen mit dem Brot um Arbeit um eine medizinische Betreuung. Es gibt 10 Schulen dort im Distrikt, über 4.000 Schülerinnen und Schülern plus 3 Deutsche. Da haben wir im Angebot den Florian, Dominik, Natalie, unsere Kinder. Die besuchten jahrelang diese Bruchbude, kann man sagen, die ein erstaunlich gutes Niveau hat. Wir haben jetzt Natalie für ein Jahr allerdings auf eine Highschool geschickt nach Florida. Und jetzt beginnt für sie die deutsche Oberstufe in Wiesbaden. Es haben schätzungsweise 40.000 Privatpersonen 8,5 Millionen Dollar gesammelt. 180 Firmen haben nochmal 5 Millionen dazugepackt an Ausstattung, an Geldspenden. Und da waren wir verpflichtet, jeden Cent gewissenhaft einzusetzen. Wir suchten einen Baufachmann, der dieses Projekt überwacht. Natürlich sollte es jemand sein mit Kompetenz, der gesund ist, der leben kann, fast so hoch wie die Zugspitze. Jemand, der Drittwelterfahrung mitbringt und natürlich die ganze Arbeit für uns umsonst verrichtet. Wir haben lange gesucht, aber niemanden finden können. Merkwürdig. Kommt der 16. Februar 2005, ich bin in Wiesbaden in einer kleinen Dachwohnung, auf dem Schreibtisch 50 Seiten kleingedrucktes, der erste Entwurf eines Bauvertrages zwischen die Hospiziane und Constructech. Es geht diesmal um den Bau des Spitals. 4 Millionen Dollar, 50 Seiten kleingedrucktes. Neben mir ein Rechtsanwalt, Baurechtler, und stundenlang überlegen wir unsere Strategie für die Verhandlungen mit der Baugesellschaft. Und da sagt der Anwalt plötzlich, Herr John, ich darf mal kurz erwähnen, ich setze mich auch für die dritte Welt ein. Wir sind so in unserem Verein, wir nennen uns Lebensbrücke, 20 Leute aus ganz Deutschland. Wir sammeln Gelder für Kinder, Straßenkinder aus Sao Paulo. Und einer von uns hat früher mal als Baufachmann für Philipp Holzmann gearbeitet. Und da werde ich ganz nervös, ich werde schnell nervös. Wie heißt dieser Mann? Er heißt Udo Clemens. Haben Sie rein zufällig seine Telefonnummer dabei? Er kramt in seiner Tasche, eine Ewigkeit, bringt diese Nummer hoch. Ich bitte um eine kurze Pause, 5 Minuten, um diesen Herrn Clemens sofort einmal anzurufen. Und sage, Herr Clemens, ich habe vor 2 Minuten von Ihnen gehört. Wir sind Ärzte, wir planen ein Krankenhaus in Peru. Darf ich mal mit der Tür ins Haus fallen? Könnten Sie sich vorstellen, das Projekt zu leiten, 1 Jahr oder 2, aber umsonst? Und er sagt, Herr John, ich wohne in Solms, eine Stunde weg von Wiesbaden, kommen Sie vorbei. Abends bin ich da. Im Wohnzimmer, Leinwand, Beamer, Laptop, erzähle die Geschichte. Und als ich fertig bin, sagt die Barbara Clemens, seine Frau, etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Sie sagt, Herr John, mein Mann und ich, wir sind überzeugte Christen hier aus der Landeskirche, wir sind Lutheraner. Vor 3 Tagen fingen wir beide an zu beten, dass Gott uns doch eine Lebensaufgabe schenken möge, eine Herausforderung gibt, die wir uns voll und ganz widmen können. Heute Morgen sitzen wir in der Küche, wir grübeln nach und beten, da klingelt das Telefon. Das waren Sie. Die beiden reisten aus an Bord der gleichen Maschine, zurück nach Peru, 3. August 2005. Im Handgepäck dabei, 30 Jahre Bauerfahrung, davon 13 Jahre Großprojekte geleitet in Ländern der dritten Welt. Und Udo Clemens hat das Krankenhaus plus Dentalklinik plus Kinderhaus. Da sind es 4,5 Jahre, die er da investiert hat, seiner Lebenszeit, kostenlos natürlich. Aktuell 33 Langzeitmitarbeiter, Ende des Jahres werden wir 43 sein. Das sind Leute, die meist für 3 Jahre kommen, praktisch aussteigen, dort einsteigen und auf sehr viel Geld verzichten. Sie leben von Freundeskreisen und setzen sich dort ein. Festtag der Santa Catalina, November 2006. Die Vereine, die Schulen, im Festzug, wir natürlich auch. Vorneweg unser Sohn Florian. Wir sind ein Teil geworden dieser Gesellschaft. Politisch neutral, aber nicht gleichgültig. Dem Elend dieser Menschen gegenüber. 4 Indianerkinder, bildhübsch. Aber ein Riesenproblem. Mama und Papa sind immer blau, Alkoholiker. Wo die Kinder leben müssen, wollen wir nicht leben. Also haben meine Frau und Lindel, sie kommt aus Australien, Röntgenassistentin, das Haus haben wir gereinigt, Betten gekauft und aufgestellt, die Kinder geduscht, entflöht Uniform gekauft für die Schule, dort angemeldet. Die hatten erstmalig im Leben eine Chance voranzukommen, kamen in den Kinderclub, gegründet von meiner Frau und Lindl im Herbst 2005 mit 15 Jungs und Mädchen. Das waren Geschichten aus der Bibel und natürlich auch Lieder und Basteln, so eine Pfadfinderstunde. Es kamen mehr raus auf die Straße aus Platzgründen. Mittlerweile laufen viele Clubs. Es kommen jede Woche zwischen 350 und 400 Kinder zusammen, die sich geliebt und angenommen fühlen. Dorfbesuche hoch oben, wo die Luft schon sehr dünn wird, da kommen hier 100 Quechuas Indianer in die Dorfschule, um behandelt zu werden. Zum Beispiel von Dr. David Brady, unser Urologe, er ist seit 5 Jahren dabei, oder meiner Frau als Kinderärztin. 17. November 2005. Ich habe eine Audienz bei 3 Direktoren von Telefónica Peru, ein Konzern aus Spanien, hatte damals fast ein Monopol auf dem Bereich der Telekommunikation. Und die Herren haben mich nur deshalb empfangen, weil der deutsche Botschafter, Dr. Kleso, der ist eingefädelt, er kommt auch mit und ich erzähle jetzt die Geschichte und bitte um eine Satellitenschüssel für Internet und Telefon. Denn vor 6 Jahren gab es in unserer Region kein Internet und keine Handys. Es gab auch kein richtiges Festnetz und das war schwierig. Jetzt sagen diese Direktoren, Herr John, hört sich alles gut an, aber wo liegt denn Curuvasi? Haben wir noch nie gehört. Wir brauchen eine Landkarte von Peru, das sind ja gut 1000 Kilometer, Jun, bei allem Respekt. Das wäre für uns eine enorme Investition, Ihnen da irgendwas zu helfen. Müssen wir gründlich nachdenken. In den Jahren 2005, 6, 7, 8, 9, 10, eigentlich jedes Jahr bin ich 6 Monate von zu Hause weg, unterwegs, Behördengänge in Lima oder im Ausland, komme aber vor Weihnachten 2005 nach Peru zurück, um das Weihnachtsfest zu feiern mit meiner Familie. Und um Mitternacht am Flughafen nehmen mir plötzlich die Leute im Zoll meinen Beamer weg. Er wird konfisziert. Ich hatte mit dem Gerät wirklich Millionen gesammelt. Und man sagt mir, ja, Sie haben das Gerät gar nicht angemeldet. Auf diesem Formular hätten Sie an dieser Stelle ein Kreuzchen setzen müssen. Sie sind also ein Schmuggler. 7 Wochen haben wir versucht, der deutsche Botschafter, sogar der Direktor des Kirchenrates, ich auch, das Gerät aus dem Zoll loszueisen, hat aber nicht geklappt. Nächste schlechte Nachricht, 7.2.2006, ein Anruf von Telefonica, es meldet sich eine Sekretärin, Herr John, ich soll Ihnen sagen, wir werden Ihnen leider nicht helfen können, Punkt aus, legt auf. Ende des Gespräches. Und ich war dermaßen geknickt. Wenn man 90 Minuten bei 3 Direktoren einem Konzern verbringt, eine Audienz hat und der deutsche Botschafter daneben sitzt und laut Hurra ruft, kann man doch erwarten, dass ein Konzern, der Millionen Gewinne einfährt, einen Beitrag leistet zu einem humanitären Projekt, aber nix. 3 Tage später schnapp ich mir das Telefonbuch, gelbe Seiten. Ich möchte wissen, gibt es in Lima diese 8-Millionen-Stadt, doppelt so groß wie Berlin, gibt es da Geschäfte, die Beamer verkaufen? Ich hatte März, April 2006 bereits 40 Vorträge in Europa eingebucht, finde 5, 6 interessante Adressen und betrete am 10.2. dieses Haus in Lima. Da werden Beamer verkauft, und zwar 3 Modelle stehen zur Auswahl. Ich klemme meinen Laptop an Beamer 1, 2, 3, lasse alle Fotos durchlaufen, um die Geräte zu testen. Eins will ich ja kaufen. Bin kaum fertig, da kommt ein Mann auf mich zu. Er stand hinter mir in einer Ecke, ich habe den gar nicht beachtet. Und er fragt mich, ist das wahr, dass die Telefonica Ihnen da nicht helfen möchte? Das Bild war bereits drin mit dem Botschafter und den Chefs von Telefonica. Ich sage nein, vor 3 Tagen endgültige Absage. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das ist meine Visitenkarte. Ich heiße Dante Passalacqua. Ich bin der Präsident von IMSAT. Wir sind ein Konkurrentunternehmen der Telefonica. Wir haben die gleichen Anlagen. Und das nächste Mal, wenn Sie nach Lima kommen, bitte der gleiche Vortrag wie eben, wenn es geht, etwas langsamer, von meinem Vorstand. Das habe ich natürlich getan. IMSAT, ein großes Unternehmen im Süden der Hauptstadt. Der Vortrag am 2. März. Der Chef unterschreibt ein Dokument und wir bekamen eine Satellitenschüssel gesponsert. Sie bietet uns 36 Telefon- und Internetverbindungen. Die Schüssel Hardware, Software, der Gebrauch umsonst. $50.000 Spende im Jahr, jedes Jahr erneut $50.000, unbefristet. Das erste Unternehmen überhaupt in Peru, das uns geholfen hat. Aber wie können wir diese Geschichte erklären? In einer 8-Millionen-Stadt, 3 Tage nach der Absage von Telefonica, treffe ich in einem Beamerladen den Präsidenten eines Konkurrenzunternehmens. Was treibt sich dieser Mann eigentlich hinter mir der Ecke darum? Was macht er da? Der Inhaber des Beamerladens ist sein Cousin, ein Verwandtschaftsbesuch. plötzlich viele Bilder auf einer Leinwand. Ein komischer deutscher Akzent, nämlich meiner. Da steht der Angewurzel tief bewegt, Ergebnis 50.000 Dollar Spende jedes Jahr. Und ich meine, wir sind uns einig heute Morgen, wir können diese Geschichte mit Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht so recht in den Griff kriegen. Und die wollten das vermarkten, ist doch klar. Bezahlten das Flugticket für eine Fotografin und Doris Bailey. Nach Cusco, weiter über Land, in die Berge nach Curuvasi. Doris Bailey hat jahrelang für Somos gearbeitet, das wäre der Spiegel Perus, erreicht immer am Wochenende 1 Million Leser, Oberklasse, Mittelklasse. Und was sie sieht, geht ins Gesicht, da sieht man's, und ins Herz. September 2006, 3 Seiten in Somos, Engel der Anden, da haben wir den Udo Clemens, meine Frau und ich, die erste Satellitenschüssel, jetzt haben wir eine größere, lobend im Text erwähnt, und über Nacht nehmen 1 Million Peruaner Notiz davon, dass etwas Ungewöhnliches in den Bergen im Süden des Landes vor sich geht. Eine gute Woche später fährt ein Lastwagen vor, eine Spende von 600 Sack Zement, 5.000 Dollar. Ich frage den Fahrer, wer ist denn eigentlich dieser edle Spender? Da fällt der Name Guido del Castillo, erst Minenbesitzer, ein Peruaner. Er hat Goldminen, Kupferminen. Er hatte diesen Artikel gelesen in Somos. Er will helfen mit Zement, 5.000 Dollar. Ich bin ganz schnell am Telefon, sage Herr del Castillo, darf ich Sie besuchen? In einige Fotos zeigen, Laptop, wenn gerne Maß, kommen Sie vorbei. Hier bei del Castillo in Lima, hier mein Laptop, er hat die Geschichte erzählt. Es ging ja auf Weihnachten zu, ein Wunschzettel, einen kleinen hatte ich dabei. Ich sagte, wir müssen jetzt das Dach bauen vom Krankenhaus. Wir brauchen 55 Tonnen Stahl, Marktwert 70.000, was meinen Sie? Er meint gar nichts. Aber 2 Tage später kommt die Antwort per E-Mail, wir machen das. Wir schicken 3 Lastwagen mit dem Stahl, 55 Tonnen. Er konnte keinen Dollar von der Steuer absetzen. Heute wäre das möglich, damals nicht. Und durch seine Kontakte schickt Southern Peru eine andere Gesellschaft die Dachplatten. 50.000 Dollar zusätzlich aus dem Flugzeug Curuvasi, in diesem Loch der Wolken, auf 35.000 Quadratmeter Grundfläche, ein Krankenhaus mit einem roten Dach. 120.000 Dollar wegen einer 3-Seiten-Reportage. Ergebnis der Pressearbeit von IMSAT, das sollte eine Satellitenschüssel vermarktet werden. Es ging los mit einem Beamer weggenommen im Zoll, Dezember 2005. 1.000 Dollar verloren, mittlerweile über 400.000 Dollar gewonnen, nämlich das Dach und 5 Jahre Satellitenschüssel. Wer kann denn aus einer Niederlage einen Sieg schmieden? Anfang 2006, wie können wir die Gerätschaften durch den bürokratischen und korrupten Zoll im Hafen von Lima da durchbringen? Ich bin im Gesundheitsministerium. Dieser Beamte will mir die geheimen Schleichwege zeigen durch den Zoll, Pfeile hoch und Pfeile runter. Es sind 8 Behörden, die müssen da zusammenarbeiten. Es kann wirklich 1, 2 oder auch 3 Jahre dauern, bis es klappt. Probleme gibt es immer. Mutlos bin ich davongeschlichen. Aber jetzt kommt im Juni 2006, man kann sagen, der schlimmste Brief meines Lebens bisher. Per Einschreiben an der Haustür abgegeben, des peruanischen Kulturinstitutes, hier der Stempel, oder Clemens liest den Brief auch, und da steht drin, Sie haben ja gar keine Lizenz, hier ein Krankenhaus zu bauen. Man gibt mir zu verstehen, hier können alte Tonscherben, Kulturgüter im Boden schlummern, vielleicht ein zweites Machu Picchu wie Troja verborgen sein. Kurz und gut, es wird ein Baustopp angeordnet, eine Strafe angedroht bis zu 700.000 US-Dollar. Uns standen alle Haare zu Berge. Und wir hatten Angst. Und wenn man Angst hat, betet man. Und wenn man viel Angst hat, betet man mehr. Im gleichen Monat wird der Staatspräsident gewählt, Alan Garcia Perez. Er schafft es. Auf 5 Jahre gewählt, eine Woche später, rufe ich den deutschen Botschafter an, sage, Herr Botschafter, könnten Sie mir helfen, eine Audienz zu bekommen beim Staatschef oder seiner Gattin, der First Lady Perus, Pilar Norris de Garcia. Und der Botschafter, Realist, er sagt, Herr John, was soll das? Selbst ich als Botschafter hätte so kurz nach der Wahl keinen Zutritt. Aber am Abend schicke ich eine E-Mail an Dr. Francisco Contreras. Er war zu sehen vorhin mit dem weißen Hemd. Er stand neben dem Minister. Und Dr. Contreras antwortete, Herr John, ich kenne viele Leute in Peru, in der Oberklasse, aber nicht den Präsidenten, auch nicht seine Frau. Ich kenne höchstens Dr. Melitón Arce, den früheren Vize-Gesundheitsminister, den frage ich. Eine Woche später kommt per E-Mail die Nachricht von Dr. Arce. Er schreibt, Herr John, das wird so nicht klappen. Aber ich habe in der Tat die Privat-E-Mail vom Staatschef, denn seit 30 Jahren sind wir Parteifreunde von APRA, eine sozialdemokratische Partei. Ich mache Ihnen ein Angebot. Ich schicke Ihre Fotos mal hin, Ihren Brief an den Privatcomputer des Staatschefs. Keine Ahnung, vielleicht kriegt er die E-Mail an. 4. Juli 2006, 70 Minuten Audienz bei der Gattin des Staatschefs, meine Frau und ich, Melish und Arce dabei. Die Laptop-Präsentation auf ihrem Schreibtisch. Sie ist ins Herz getroffen und wird offiziell unsere Matrina. Eine lebenslange Verpflichtung, uns immer helfen zu müssen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Und kaum hatten wir das schriftlich, war der Brief des Kulturinstitutes reif für den nächsten Papierkorb. Hat niemand mehr in Peru interessiert. Mit ihrer Hilfe sind bereits 28 Container durch den Zoll. Diese 7 im April 2007 schafften das in 90 Minuten. Das ist besser als 2 oder 3 Jahre. Der Transport komplett bezahlt von DHL Hamburg Süd und einer Firma in Peru, Neptunia heißt sie. Pilar Noro schickte einen Brief, damals 2007, an das Schloss Bellevue und am 20. März war es soweit, 2007 eine Audienz bei der Gattin des damaligen Bundespräsidenten, eine Laptop-Präsentation, für uns natürlich ein besonderer Augenblick. Guido del Castillo, dieser Minenbesitzer, der eigentlich nie in die Kirche geht, aber eine Menge spendet für ein Missionsspital, er machte Kontakte in den Medien. Und dieser Artikel erschien in einer Zeitschrift des Bergbauwesens. Es gibt ja viele Bergwerke in Peru. 2006 in der Zeitschrift Proactivo erschienen, hat eine lächerlich kleine Auflage von 5000 Exemplaren. Aber eines dieser Hefte verirrt sich und niemand weiß, wie das geschehen konnte, in die Hände von Renato Canales, Programmchef der Peruanischen Tagesthemen. Er lädt mich ein nach Lima ins Studio, er schickt ein Fernsehteam, 4 Tage wird gedreht, bereits 5 Reportagen zur besten Sendezeit in 90 Sekunden am Abend in ganz Peru ausgestrahlt. Aber wir haben bereits auf 10 Fernsehkanälen in Peru 23 Reportagen gehabt. Die meisten Peruaner kennen uns aus dem Fernsehen. Und das Krankenhaus wird genannt El Hospital de la Fe, das Krankenhaus des Glaubens. Auf 35.000 Quadratmeter Grundfläche, es gibt in diesen Gebäuden 250 Räume, Säle, Büros. Am 31. August 2007 kommt die First Lady Perus in den Süden, der Gesundheitsminister. Die deutsche Botschaft ist vertreten, um ein Krankenhaus einzuweihen. Blick nach ganz schnell ins Labor. Da hat Roche geholfen, das aufzubauen. Sieht aus wie ein deutsches Lehrkrankenhaus. Tausende warteten auf den Beginn des Festes, der Einmarsch der Schulen in einer bunten Parade. Wir singen die Hymnen, die deutsche, die peruanische, es wehen die Fahnen. Ich sagte in meiner Ansprache, nur Gott kann viel aus wenig und alles aus dem Nichts schaffen. Die Ehre gebührt Gott ganz alleine. Und die First Lady antwortete, dieses Krankenhaus ist eine Kathedrale der Liebe, ein Beispiel für das ganze Land Peru. Sie schneidet das rote Band durch, um eine große Torte, 2 Meter breit. Da hatte Barbara Clemens die ganze Nacht hindurch 23 Mal den Kuchenteig angerührt. Eine Menge Torte. Reichte aber nicht aus, um 400.000 Menschen satt zu kriegen im Amphitheater. 9 Fernsehteams waren auch dabei und diese bewegten Bilder zogen dann durch Südamerika bis hin nach Brasilien. Die große Tageszeitung La Repubblica, die beiden kompletten Innenseiten am gleichen Tag über dieses Wundermilagro in Curuvasi. 6 Wochen später, am 22. Oktober 2007, haben wir das Krankenhaus aufgeschlossen. Wir waren 30 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir 110 Mitarbeiter, 80 Peruaner, die regulär bezahlt werden, plus Missionare. Es sind manchmal Hunderte, die dort stehen. Sie kommen aus dem gesamten Süden des Landes auf der Suche nach Hilfe, nach Hoffnung. Wartesaal, 120 Sitzplätze. Jeder Platz ist hier besetzt. Wir zeigen morgens übrigens hier mittlerweile auf einem deutlich vergrößerten Bildschirm den Jesusfilm. Krankenhausauditorium mit 50 Quadratmetern bleiverglasten Fenstern, über 3000 Einzelteilchen, ein Kunstwerk könnte man sagen, würde in Würzburg im Dom sicherlich 400.000 Euro kosten, von Kunsthandwerkern machen zu lassen. Was machen wir eigentlich mit den Spendengeldern? Aber keine Angst, das Buntglas wurde gespendet. Ein Künstler hat den Entwurf erstellt, sogar die Bleiprofile kamen aus Deutschland als Spende aus Krefeld. 4 Meister haben da 4 Wochen richtig hart rangeklotzt. Endpreis 3.800 Euro, billiger als normales Fensterglas. Und am Morgen werfen den Sonnenstrahlen bunte Lichtreflexe an die Wand. Draußen übrigens gibt es ein Buch über die Geschichte von Diospisiana. Kann sich jeder mitnehmen, der will. Mit und ohne Spendenkörbchen liegt daneben. Und dann nenne ich diese Fenster Fenster in den Himmel. Da sitzen Indianer auf diesen Stühlen im Morgengottesdienst, die zu Hause gar keine Fensterscheiben haben. Aber hier sehen Sie etwas Wunderschönes vor sich. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst von Montag bis Freitag. Meist sind es um die 150 bis 200 Leute, die da kommen. Und wir rufen auch auf zur Entscheidung, sein Leben unter Gottes Führung zu stellen. Marit Walbach aus Sachsen, 4 Jahre dabei als Missionskrankenschwester, meine Frau als Kinderärztin. Wir haben 6 Videoendoskope für Magen-Dickdarm-Spiegelung, das CT im Einsatz. Hier in einer Nacht, da kamen 54 Verletzte über die Schwelle des Spitales. Digitales Röntgen von ACFA, 4 OPs. Das sind wirklich somit die besten, denke ich, die es in Peru gibt. Aber nicht für die reichen Leute, sondern für ganz Arme. Das ist unser Traum einer gerechteren Welt. 60 Betten im Haupthaus, aus den Wänden Sauerstoff und Absaugung jeweils. Dieser Patient kommt aus den Slums der Hauptstadt Lima, 20 Stunden im Bus gewesen. Als Kind eine Verbrennung an der Schulter und durch die Vernarbung, die Einsätze, konnte er jahrelang seine Schulter nicht bewegen. Er wurde operiert, kostenlos, mobilisiert, Physiotherapie mit Simone Klingelhöfer, Problem gelöst. Androferno, querschnittsgelähmt. Er liegt auf einer schmutzigen Matratze in der Hütte seiner Eltern. Offene Geschwüre am ganzen Körper, im Raum keine Fenster. Er wartet nur noch auf seinen Tod. Kommt seine Cousine vorbei und sagt, die Tiere leben besser als du. Ich bringe dich in dieses Hospital, die Hospiziane. Er wurde bei uns 6 Monate kostenlos versorgt, alle Wunddefekte verschlossen. Er lernte sogar schreiben und lesen. Regenzeit, November bis April, da schlagen die Blitze ein bei den nächtlichen Gewitterregen. Und wenn ein Blitz so einen Trafo trifft, wird es sofort stockfinster im Hochtal von Kuruwasi. Zu Hause Kerzen, kein Problem. Aber ein Krankenhaus mit 5 Intensivbetten, 4 OPs braucht immer Strom, einen Notstromgenerator. Und ich habe ein ganzes Jahr versucht, so ein Aggregat auf Spendenbasis zu bekommen. Hab E-Mails verschickt, Kanada, USA, Vorträge gehalten, wie ein Weltmeister. Hier in Lima im Sheraton Hotel sprach ich mal auf einer Jahrestagung von 40 Rotary Clubs. Und sagte, wir brauchen ein Notstromaggregat. Die sprangen auf die Beine, haben geklatscht wie die Weltmeister, aber keiner hat gespendet. Aber jetzt ist Hoffnung, Anfang 2008, ein Vortrag vor der Deutsch-Peruanischen Handelskammer. Das Krankenhaus ist ja jetzt in Betrieb, die Leute kannten es auch aus dem Fernsehen. Da sitzen 10 deutsche Rektoren, die eine Menge verdienen auf dem Markt dort in Peru. Alle klatschen, aber eine Woche später der Anruf. Da sagt ein Herr Zehn, Herr John, wir finden das Krankenhaus klasse. Wir wollten helfen. Wir haben rumtelefoniert. Aber so ein Gerät, so ein Notstromaggregat kostet $60,000. Kriegen wir es nicht gebacken. Vielleicht später mal. Wir bleiben mal in Kontakt. Eine Woche später, ich bin in Lima, Behördengänge, sitze im Taxi, finde im Portemonnaie diesen Zettel. Detroit Diesel MTU, eine peruanische Firma, die Notstromaggregate zusammenstellt und dann verkauft im Norden der Hauptstadt. Das ist die Anschrift. Ich hatte diesen Zettel 6 Monate ignoriert im Portemonnaie, weil ich überzeugt war, dass wir bei unserem Bekanntheitsgrad in Peru natürlich das Ding gespendet bekommen. Das habe ich gedacht. So naiv war ich. Aber nix. Ein ganzes Jahr ja Sackgassen. Aus dem Taxi, hier ist eine Nummer, rufe ich an, mache einen Termin für 5 Uhr am Nachmittag, komme aber kurz vor 5 so spät aus dem Gesundheitsministerium, alle Straßen verstopft, Stoßverkehr. Und Lima ist ein Moloch mit seinen 8 Millionen Einwohnern. Ich rufe wieder und sage, tut mir leid, ich kann unmöglich kommen, das würde ja Ewigkeiten dauern, bis ich da bei Ihnen eintreffe. Eine Stimme im Handy sagt, nein, nein, kommen Sie vorbei. Ich warte auf Sie, wenn es sein muss, 2-3 Stunden extra. Warum macht er das? Er denkt, ich bin ein Großkunde mit $60,000 auf dem Bankkonto. Es lohnt sich zu warten, auch eine ganze Nacht hindurch. Ich bin im Stau, aber um 6:30, es wird schon dunkel, komme ich da an, das ist die Firma. Und als ich aus dem Taxi aussteige, habe ich ein ganz seltsames Erlebnis. Mir fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass es total sinnlos ist, dass ich als deutscher Gringo, wie Sie sagen, eine peruanische Firma betrete, die Hand aufhalte und sage, bitte, 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 $60,000 als Spende. Das ist lächerlich. Und mir wird das klar. Und ich bin dermaßen gefrustet, ich fange an, mein Frust herauszurufen. Ich habe gebetet, ich habe gerufen, Gott, du siehst meinen Kampf seit einem Jahr. Ich habe alles versucht, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bitte Gott, tu ein Wunder. Ich gehe rein und da sitzt jemand, der hört sich meinen Vortrag an. Eine Woche später ist es der Verkaufsdirektor und 2 Wochen darauf der Inhaber des Ladens, des Unternehmens, 79 Jahre alt. Und seine Leute sagten, unser Chef, der Boss, ist total unfreundlich. Brusco, sagen sie in Peru. Und ich klappe meinen Laptop hoch und sage, wissen Sie, Senor Salwane, ich habe mich viele Jahre meines Lebens gefragt, ob es Gott überhaupt gibt. Und diese Geschichte ist die Antwort. Er ruft mich 4 Tage später an. Ich bin bereits im Krankenhaus, 1000 Kilometer südlich. Mein Handy klingelt am Telefon. Hier ist Salwana aus Lima. Herr John, wir werden das Gerät spenden. Nagelneu, 60.000 Dollar. Haben wir noch nie gemacht. Aber ich hatte nach Ihrem Vortrag einfach keine andere Chance. Wurde eigens angefertigt. 4 Tonnen schwer. Genug Strom für das ganze Krankenhaus. Eine ganze Nacht hindurch. Oder auch eine ganze Woche hindurch. Es gibt in Deutschland 50.000 Rotarier, in 1000 Rotary-Clubs. Das sind Leute mit Macht, Einfluss, Geld. Da sind die Chefs der Konzerne organisiert. Entscheidungsträger der deutschen Gesellschaft. Es gibt eine Zeitschrift, das Rotary-Magazin, und zu Weihnachten 2009 6 Seiten im Rotary-Magazin mit dieser Überschrift: Gott bittete du ein Wunder, mein Schrei in der Nacht. Das ist nicht die Evangelie Kirchenzeitung, sondern das Rotary-Magazin, Leute, die eigentlich nicht in die Kirche gehen. 22. Oktober 2008, ein Jahr Betrieb, fast 20.000 Patientenbesuche. Meine Frau schneidet die Geburtstagstorte an, Grund zum Feiern. Und ein ganzes Jahr habe ich alles versucht, damit die Nationale Ärztekammer hier in Lima unsere deutschen Ärztetitel anerkennt. Die sagten, sie müssen sich erst an eine Uni wenden und diese Uni muss ihre Titel revalidieren, als gleichwertig betrachten. Ich habe das versucht bei Federico Villarreal, eine ganz große Uni, bin ein ganzes Jahr hingestiefelt, bestimmt 20 Mal, 150 Seiten abgeliefert, Beglaubigung, Übersetzung, Stempel, alles, was sie wollten. Ich habe es herangekarrt. Und die wussten auch, die Jungs haben eine Menge Geld gesammelt, die kannten unsere Lebensläufe, die kannten auch die Geschichte aus dem Fernsehen. Aber jetzt kommt am 22. April 2008 der Antwortbrief der Uni bei uns in Kurawasi an. Da steht drin, wir werden weder ihren Titel noch den Titel ihrer Frau anerkennen, ein Jahr umsonst durch Lima. 5. März 2008. Abends um 23 Uhr kommt der neue Gesundheitsminister vorbei. Er ist auf der Durchreise durch den Bundesstaat. 6 Fahrzeuge fahren vor, 30 Politiker steigen aus, todmüde. Und sie sagen, Herr John, wir haben 10 Minuten Zeit. Was wollen Sie uns zeigen? Wir müssen zurück zum Flughafen nach Cusco. Aber die Politiker haben den ganzen Tag über nichts gegessen. Unsere Damen haben ein tolles Buffet vorbereitet. Mehrere Tische in diesem Stil, auch eine Tortenbar gibt es da. Und das sieht richtig lecker aus, besonders wenn man Hunger hat. Und jetzt ruft der Minister, Muchachos, hay comida aquí, hier gibt's Essen, Jungs. Alle sind im Auditorium und speisen fürstlich. Und vorne an der weißen Wand erzähle ich eine Geschichte, 45 Minuten um Mitternacht. Und als der Minister nachts um 1, 2 Stunden später mit seinen Leuten abzieht, ist er tief bewegt. Er sagt ein Wort, es spektakulär. Er wirkt für uns an Audienz im Regierungspalast der Hauptstadt Lima beim Staatschef Ellen Garcia Perez. Wann war das? Am 26. April 2008. 2 Wochen vor dem Europa-Latein-Amerika-Gipfel, da kamen 30 Staatschefs, auch die Bundeskanzlerin, nach Lima. Er hat doch ganz andere Probleme, als ich im Laptop eine ausführliche Präsentation anzuschauen mit seiner Frau. Er tut es trotzdem. Und er fragt mich, Herr John, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich sage ja. Wir brauchen die Anerkennung unseres deutschen Ärztetitels, meine Frau und ich. Ach, Herr John, sagt er, machen Sie sich doch mal gar keine Gedanken. Wir kriegen das schon geregelt. Und aus der Hand des Dekans der Nationalen Ärztekammer für meine Frau, für mich, die Lizenz auf Lebenszeit. 1 Jahr mit der Uni rumgeackert. Die Absage am 22., 4 Tage später, Audienz beim Staatschef. Und das hat das Problem gelöst. Gott geht mit uns allen geheimnisvolle Wege. Diese Frau ist 50 Jahre alt, Indianerin. Ich bin auch 50. Sie hat nur 5 Zähne im Mund. Also musste natürlich ein Dentalkrankenhaus her. Sirona hat geholfen mit 5 neuen Stühlen, digitales Röntgen, Cavo bei den Möbeln, Handy Schein bei den Materialien. Odo Clemens hat den Bau wieder kostenlos überwacht. Das ist der Dentalbereich, 300 Quadratmeter oben, Augenmedizin. Da geht's los Ende des Jahres. Tag der Einweihung, 26. Juni. 5 Fernsehteams sind dabei und aus New York. Henry Schein vertreten durch Ayla Bloomberg. Sie steht hier neben meiner Frau und Sirona vertreten durch Herrn Vogel. Manchmal sind es 3 Zahnärzte, die dort ihre Hände voll zu tun haben. Also bei uns ist immer viel los. Bei so einer Geschichte kommt früher oder später natürlich auch das 2. deutsche Fernsehen vorbei. Im April 2010 war es soweit, eigens eingeflogen nach Peru, 3 Tage wurde gedreht und am 3. Mai eine sehr schöne Reportage in der Drehscheibe Deutschlands. kann man sie in der Mediathek beim ZDF auch heute noch anschauen. Das ist mein Auto. 16. Dezember 2008. Ich bin in Abancay, der Hauptstadt des Bundesstaates, muss nachts über den Pass rüber. Neben mir im Auto sitzt David Pradi, der Urologe. Es kommt Nebel auf, es regnet, es wird dunkel, glatt auf der Straße. Und oben in Bergen kommt ein Lastwagen mit Anhänger rübergerutscht auf unsere Spur, rechts der Abgrund. Ich kann nicht ausweichen. Ich saß genau an dieser Stelle, nur mein Schlüsselbein gebrochen, etwas Blut im Gesicht, quäl mich auf der anderen Seite da raus und wir stellen fest, dass der Wagen in der Dunkelheit im Nebel mit den Rädern auf Kante zum Abgrund, zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, Gott hat unser Leben zweimal gerettet in 3 Sekunden. Andere Winkel beim Crash wären wir tot gewesen, über die Klippe wären wir natürlich auch tot gewesen. Aber richtig ist auch, jeder Tag kann der letzte Tag meines Lebens sein oder der letzte Tag deines Lebens. Meine Mutter ist im letzten Jahr gestorben. Mein Vater wurde vor 3 Monaten beerdigt. Meine Cousine, deutlich jünger als ich war sie, starb an einem Melanom. Auf dem Südfriedhof in einer Reihe liegen 4 meiner Verwandten, so ziemlich nebeneinander. Ich habe mich jahrelang gefragt, ob es eine Hoffnung gibt nach dem Tod. Und ich wollte nie an Gott glauben, wirklich nicht. Ich wollte Gott vielmehr sehen, ihn kennen und erfahren. Und der alte Paulus hat das vor 2000 Jahren so ausgedrückt: Alles, was ich will, ich möchte Christus kennen, das ist mehr als eine Philosophie am Sonntagmorgen. Und die Kraft seiner Auferstehung als Realität erfahren, in der Hoffnung, selbst einmal vom Tod zum Leben aufzustehen. Die Geschichte von Dios Bisiane ist für meine Frau, für mich, mittlerweile für Tausende, eine moderne Erfahrungsreise mit Gott, die schon 30 Millionen Menschen irgendwie gehört haben. Hamburger Abendblatt, eine Reportageüberschrift: Der Doktor mit dem Draht zu Gott. Und da sage ich, das stimmt. Aber jeder Einzelne heute Morgen hier kann den gleichen Draht zu Gott haben. Eine reine Vertrauenssache. Hat zu tun mit einem Mann, der am Kreuz gestorben ist und 3 Tage später sein Grab verlassen hat. Dios Bisiane, für meine Frau, für mich Lebensvision, bis wir einmal verbuddelt werden. Vielleicht dort in Bergen Kurawasis. Eine Leidenschaft von Menschen weltweit. Ein Werk des Glaubens. Für viele starke Indizien, dass Gott real existiert. Ein Symbol der Freundschaft. Hoffnung für Hunderttausende, die nun behandelt werden. Mit Respekt und Liebe. Mit einer modernen Medizin. Und dabei die gute Nachricht von Jesus Christus hören. Dankeschön.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.